Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen fortfahren mit der Betrachtung des ersten Kapitels des Epheserbriefes, und zwar dem Vers 18. Und um des Zusammenhangs willens lese ich uns den Text aus dem ersten Kapitel von Vers 11 bis Vers 18 noch einmal vor. Dort heißt es: In ihm, also in Christus, sind wir nun auch des verheißenen Heilsbesitzes teilhaftig geworden. Nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Errettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Unterpfand für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist denn auch der Grund, weshalb ich auf die Kunde von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen mit der Danksagung für euch nicht aufhöre und in meinem Gebeten euer mit Namensnennung gedenke. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst oder seines Wesens verleihen und euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes bei den Heiligen ist. Soweit. Nachdem der Apostel in seinem Brief die Gläubigen in Ephesus an den ihnen zuteil gewordenen Heilsbesitz in Christus, welchen sie aufgrund der Vorherbestimmung durch Gottes Willensratschluss empfangen hatten, erinnerte, schreibt er, als eine Schlussfolgerung dieser Heilstatsachen in Vers 12: Wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Wie nun der dreieinige Gott den Weg ebnete, Sünder in Gottes Kinder zu verwandeln, welche ihm dann zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen würden, lesen wir in Vers 13. In Christus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Errettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, der das Unterpfand für unser Erbe ist. Das vollkommene Heil in Christus, das sie im Glauben ergriffen hatten, befähigte sie auf der Grundlage der Glaubensgerechtigkeit, in der Kraft des Heiligen Geistes, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Davon berichtet nun der Apostel in Vers 15, in dem er schreibt: Das ist denn auch der Grund, weshalb ich auf die Kunde von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen mit der Danksagung nicht aufhöre und in meinen Gebeten eurer mit Namensnennung gedenke. Lasst uns auch, wenn das jetzt eine Wiederholung ist, eine Wiederholung der letzten Predigt, zumindest diese Passage, lasst uns deshalb die Aussage dieses 15. Verses anhand einiger Parallelstellen näher betrachten. Und zwar lesen wir aus Römer 1 die Verse 8 bis 9. Da heißt es: Zuerst sage ich meinem Gott durch Jesus Christus um eurer aller Willen Dank dafür, dass man von eurem Glauben in der ganzen Welt, und das bedeutet letztendlich in allen christlichen Gemeinden, mit Anerkennung redet. Weiter, Kolosser 1, Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit in unseren Gebeten für euch, da wir von eurem Glaubensstand in Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen hegt, gehört habt oder gehört haben. Und noch eine Stelle, 1. Thessalonicher 1, Vers 2. Wir sagen Gott alle Zeit Dank im Hinblick auf euch alle, wenn wir euer mit Namensnennung in unseren Gebeten gedenken. Denn unablässig halten wir vor dem Angesicht unseres Gottes und Vaters die Erinnerung an euer tatkräftiges Glaubensleben fest, sowie an eure eifrige Arbeit in der Liebe und eure Standhaftigkeit in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Soweit die Zitate. In den hier zitierten Briefpassagen des Paulus, welche an die Gemeinden in Kleinasien, Griechenland und Rom gesandt waren, hören wir vom heiligen Wandel der Gläubigen in Christo, der zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes diente und Paulus zu Danksagungen gegenüber dem Vater im Himmel bewegte oder leitete. Und welch eine Liebe zu den Geschwistern spricht aus diesen Versen des Paulus. Er ist erfüllt von der Liebe Christi. Und auf dieser Basis jagt er seinem Herrn nach. Und zwar in der Weise, wie wir es im ersten Brief des Johannes, Kapitel 4, 11 hören, wo es heißt, Geliebte, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, so sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben und darüber hinaus in anhaltender Fürbitte zu treten für alle Brüder und Schwestern, hier in unserer Gemeinde und darüber hinaus in aller Welt. Die Liebe Christi, die in Paulus lebte, und er schrieb den Korinthern, die Liebe Christi drängt uns, so 2. Korinther 5, 14. Sie bewegte ihn unter der Leitung des Heiligen Geistes anhaltend, in allen seinen Geboten Gott zu danken für das gläubig geworden Sein der Geschwister und für die Liebe zu allen Brüdern und Schwestern im Herrn. Aber dabei bleibt der Geist Gottes nicht stehen. Denn als nächstes hören wir in Vers 17 und 18, unserem heutigen Text, folgende Fürbitten für die Heiligen in Christo. Zitat, Vers 17 und 18, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seines Wesens verleihen und euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes bei den Heiligen ist. Der Apostel bittet hier Gott, den Vater, für die Gläubigen, denen in der Wiedergeburt die Augen des Herzens erstmalig erleuchtet worden sind, um eine innigere und tiefere Erkenntnis seines Wesens. Tiefere Gotteserkenntnis ist ein Geschenk Gottes aus dem Reichtum seiner Gnade, die er uns, so Vers 8, durch Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen. Rienecker schreibt dazu, die Geisteswirkungen, um die Paulus bittet, sind neu hinzugekommene Offenbarungen im Worte Gottes für uns sowie Enthüllungen neuer Gedanken oder neuerer Gedanken Gottes. Tiefere Erkenntnisse sollen uns erschlossen werden durch Entfernung uns immer noch verdeckender Hüllen. Ihr kennt das vielleicht selbst. Man liest jahrelang eine Stelle und kann sie nicht richtig einordnen. Die scheint wie versiegelt zu sein. Und dann eines Tages, vielleicht in einer Bibelstunde oder beim stillen Lesen daheim, empfangen wir Licht darüber. Der Heilige Geist, der Geist der Weisheit und der Offenbarung schenkt uns Erkenntnis. Und darum bittet Paulus. Er schreibt, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Und das haben wir schon in der vergangenen Predigt über Vers 17 festgehalten, dass nämlich nur der Heilige Geist unser Wachstum in der Erkenntnis Gottes und Christi bewirken kann, und zwar durch die tägliche Beschäftigung mit dem Worte. Erinnern wir uns an Kolosser 3, da heißt es, 3,16, da heißt es, das Wort Christi wohne reichlich in euch. Und in einem Kommentar zu dieser Stelle las ich Folgendes. Für viele ist das Wort Gottes ein Sonntagsbesuch. Das genügt nicht. Andere lassen das Wort auch noch bei anderen Gelegenheiten in ihrer Mitte sein. In der Bibelstunde, in der Brüderstunde, in der Frauenstunde und in der Jugendstunde. Auch das genügt nicht. Andere lassen es sogar täglich zu einem kurzen Besuch in ihr Haus einkehren bei der Hausandacht. Auch das genügt nicht. Das Wort Gottes muss bei uns zu Hause sein, sodass wir in ihm zu Hause sind. Denn es kann doch nicht hinter der des alten Bundes zurückstehen, wo es gesagt ist, in 5. Mose 6, 6 bis 7, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Denn im Wort des Christus ist der Geist und ist das Leben. Johannes 6, 63, der Geist ist es, der das Leben schafft. Das Fleisch hilft nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Martin Luther hat das Bild vom Feuer, in dem das kalte, graue Eisen glühend und feurig wird, gebraucht. Und eine Frage an uns alle: Wie soll ein geheiligtes Leben zustande kommen, wenn nicht reichlich das lebendige, geisterfüllte Wort alles durchlebt und durchleuchtet? Warum sind wir, die wir sonst gerne alles reichlich haben, hier so genügsam? Jeder möge sich prüfen. Kommen wir nun zu Vers 18. Und da dieser auf dem 17. aufbaut, lese ich beide noch einmal vor. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seines Wesens verleihen, und jetzt Vers 18, und euren Herzen erleuchtete Augen verleihen, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes in den Heiligen ist. Hier nun bittet Paulus Gott den Vater, den Herzen der Gläubigen erleuchtete Augen zu geben, damit sie begreifen, welche Hoffnung sie infolge ihrer Berufung haben. Die Formulierung geöffnete Augen des Herzens ist natürlich ein Bild, denn unsere Herzen haben keine Augen, wie ihr alle wisst. Die Bibel bezeichnet das Herz des Menschen als Zentrum seiner Persönlichkeit, in dem sich die entscheidenden Vorgänge unserer Wahrnehmung abspielen. Jedoch nimmt das Herz des natürlichen Menschen nichts an, was vom Geiste Gottes kommt, denn es gilt ihm als Torheit und er ist nicht imstande, es zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das heißt, das Herz des natürlichen Menschen ist blind. Und wir haben das heute Morgen in der Morgenandacht gehört und vorhin schon einmal. Unser Wissen und Verstand sind mit Finsternis umhüllt. Dies muss von uns erkannt und zugegeben werden. Und darum brauchen wir Erleuchtung durch den Heiligen Geist, die in unseren von Natur aus blinden Herzen Raum gewinnen kann. Und wiederum, liebe Geschwister, das ist ein göttliches Gnadengeschenk an unsere Seele. Nur durch den Geist Gottes erkennen wir das Heilswerk Gottes in Christus Jesus, das Evangelium von unserer Erlösung. Ein Beispiel dafür. Als Jesus seine Jünger fragte, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist, antwortete Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und so auch wir. Um die Hoffnung unserer Berufung in der Tiefe begreifen zu können, brauchen wir erleuchtete Augen unseres Herzens. Licht oder Erkenntnis von oben. Aber fragen wir uns, was beinhaltet die Hoffnung unserer Berufung? Was lehrt uns der Heilsplan Gottes? Zum Beispiel 1. Petrus Kapitel 1, wo es heißt, gepriesen sei der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seinem großen Erbarmen neu geboren hat zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das in den Himmeln verwahrt wird für euch. Die Hoffnung der Gläubigen gründet unter anderem auf das in Jesu Auferstehung offenbar gewordene ewige Leben, welches ein Teil der lebendigen Hoffnung ist. Und des Weiteren ruht sie in den Heilsgütern Gottes, die wir in Christus Jesus empfangen haben. Als da ist die Tilgung unserer Sündenschuld, der Empfang des Heiligen Geistes, sowie die Erwartung und die Wiederkehr unseres Herrn und die Vereinigung mit seiner Gemeinde als unserem Haupt. Aber noch jedoch sind wir als Pilger in dieser Welt unterwegs. Noch steht die Erfüllung unserer Berufung aus. Römer 8, 24. Denn wir sind zwar gerettet worden, aber doch bisher nur auf Hoffnung hin. Eine Hoffnung aber, die man schon verwirklicht sieht, ist keine Hoffnung mehr. Denn wozu braucht man noch etwas zu hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Wenn wir dagegen auf das hoffen, was wir noch nicht verwirklicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. kommen wir langsam zum Schluss. Paulus bittet den Vater im Himmel im zweiten Teil des 18. Verses, dass die Gläubigen erkennen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wir halten fest, der Vater im Himmel hat uns, so steht es in Kolosser 1,12, zur Teilnahme am Erbe der Heiligen im Licht tüchtig gemacht. Und Petrus 1,3-4, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für uns. Diese beiden Schriftstellen beziehen sich auf das ewige Leben, an dem die Gläubigen aus allen Nationen Anteil haben werden. Wir sind durch Christi Gnade gerecht gesprochen und unsere Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens. Darüber hinaus haben wir auch ein Erbteil empfangen am Reich Christi und Gottes. Deshalb können oder dürfen alle Gläubigen in Christo mit Paulus einstimmen und dem himmlischen Vater im Namen Jesu Dank sagen. Denn da wir nun aufgrund des Glaubens gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang zu unserem jetzigen Gnadenstand erlangt haben, und wir rühmen uns auch der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich auch in dieser Morgenstunde bitten um den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis deines Wesens. Und Herr, schenk uns Herzen und erleuchtete Augen unserer Herzen, damit wir begreifen, welche Hoffnung wir infolge deiner Berufung haben und wie groß der Reichtum deines herrlichen Erbes bei uns ist und wie überschwänglich deine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist. Darum bitten wir dich, erbarme dich über uns, im Namen Jesu. Amen.